Du kannst derzeit keine Nachrichten verfolgen, ohne dass zwei Themen dich verfolgen. Nämlich erstens das Coronavirus und die aktuelle Flüchtlingskrise. In der Jungschau haben sie gestern Corona-Fänge gespielt. Das Thema ist wirklich immer und überall. Egal, ob du den Fernseher einschaltest, das Newsportal öffnest, den Radio oder die Zeitung hernimmst. Es scheint, als würde sich Europa kaum mehr um irgendetwas anderes drehen als die beiden Themen, das Coronavirus und die Flüchtlingskrise an der türkisch-griechischen Grenze. Und ich habe letzten Donnerstag den Fehler gemacht, dass ich beim Kung-Fu-Training nebenbei erwähnt habe, dass ich einen grippalen Infekt hatte in der Vorwoche und deswegen nicht zum Training gekommen bin und alle sofort. Hast du dich testen lassen? Und ich habe gesagt, nein, und bin in die Garderobe verschwunden, in der Hoffnung, dass die Konversation damit beendet war. Ich war ja auch nicht in Italien, also habe ich mich auch nicht testen lassen. Und das Thema war dann auch zum Glück beendet. Aber wir können nicht verleugnen, oder? Dass die Leute, die Bevölkerung sich Sorgen macht, deswegen, wegen des ganzen Themas. Egal wie berechtigt oder unberechtigt es sein mag, die Leute fragen sich einfach, welches Ausmaß wird das Coronavirus im Ländle haben? Oder wird es auch bei uns Versorgungsengpässe geben? In Australien ist es momentan ganz schwierig, an Klopapier zu kommen. Wer weiß warum? Wird es auch bei uns Corona-Tote geben? Oder erwartet uns eine neuerliche Flüchtlingswelle? Werden unsere Grenzen halten? Oder gibt es überhaupt einen Weg, der Tragödie an der türkisch-griechischen Grenze irgendwie sinnvoll zu begegnen? Und die Regierungen in Europa, die sind ganz ordentlich herausgefordert durch diese Fragen der europäischen Bevölkerung. Und jetzt sind klare Führung und gute Regierungen gefragt. Und es ist in Zeiten wie diesen, wo der Wunsch nach einer starken Führung, nach einer soliden Regierung, nach guten Leitern auch wirklich groß wird bei den Leuten. Ja, ich meine, wir belächeln ja unsere Demokratie immer auch wieder mal ein bisschen und unsere Politiker und wir amüsieren uns oder ärgern uns über das politische Geplänkel, das kindische Gerangel, das dumpfbackige Wichtigtun, ja, und seitens unserer Politiker. Aber wenn dann plötzlich echte Krisen ins Haus stehen, dann wird es plötzlich ernst mit dem Wunsch nach einer starken Führung, die die Dinge im Griff behält. Der Kurz wird das schon richten. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal gedacht hast. Plötzlich ist unsere Demokratie keine Lachnummer mehr für uns, sondern Hoffnungsträger. Warte auf die nächste Krise und der Wunsch nach einem starken Leiter, Regenten, Führungsstab wächst unweigerlich bei den Leuten, wenn es ernst wird. Die Frage dahinter ist natürlich letztendlich die: Wer schafft uns Sicherheit und Frieden? Wer behält für uns die Coronavirus-Krise im Griff? Wer löst das herannahende Flüchtlingsdesaster? Wer bewahrt uns vor Nahas, dem König der Ammoniter? Das war die brennende Frage Israels damals. Israels Krise damals in 1. Samuel Kapitel 11, was wir heute Morgen vor uns haben und vorher auch gelesen haben. Da stand Nahas, der König der Ammoniter, vor Israels Grenze und meinte, schau mal Vers 2 in Kapitel 11, unter einer Bedingung lasse ich euch am Leben, ich werde jedem von euch das rechte Auge ausstechen, damit ich auf ganz Israel Schmach bringe. Da haben wir die Krise Israels. Auch nicht viel netter als ein Virus oder eine Flüchtlingswelle. Was für ein schrecklicher Ausblick hier für Israel, oder? Erneut in die Sklaverei fallen zu müssen, einäugig. Und just kommt mit der Krise, wie zu erwarten war, der Ruf nach einem starken Führer. Und wenn wir ins Kapitel 12 blättern und ihr mir folgt, ins Kapitel 12, Vers 12, da offenbart uns Samuel jetzt im Rückblick, dass Nahas der König Auslöser für den Wunsch nach einem Retterkönig war, wie wir auch vor 2 Wochen schon gehört haben, in 1. Samuel 8. Die Stimmen Israels wurden laut nach einem Retterkönig wegen Nahas. Schau Vers 12, Kapitel 12. Als ihr aber saht, dass Nahas, der König der Ammoniter, gegen euch heranzog, da spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Da war die Krise, da kam der Ruf. Gib uns einen König. Und plötzlich sind unsere Regierungen keine Lachnummern mehr, sondern Ort unseres Vertrauens. Gib uns einen König. Aber wenn du die Geschichte Israels von Anfang an bis 1. Samuel 9 verfolgt hast, wie oft hat Gott Israel aus noch viel aussichtsloseren Krisen errettet? Wie oft hat Gott ihnen Rettung verschafft aus Ägypten? Und es ist noch gar nicht lange her, als Gott den Philistergott Dagon in seine Knie zwang und Israel freimachte und Samuel einen Gedenkstein aufrichten ließ namens Eben-Ezer in Kapitel 7, was bedeutet, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Könnt ihr es nicht sehen? Könnt ihr es nicht sehen? Gott ist doch euer König. Nein, sondern ein König nach der Weise der Heidenvölker soll über uns herrschen. Und Gott gibt nach. Das haben wir letzte Predigt schon aus dieser Reihe gehört. Gott gibt nach, Gott lenkt ein in diesen gottlosen Wunsch seines Volkes, nicht um zu sagen, Horschwelle, Schlag, Keller, nicht um ihnen eins auszuwischen und sich ins Fäustchen zu lachen, sondern, und da kommt in diesen Kapiteln Gottes weiches Herz zum Ausdruck, indem Gott ihnen einen König beschert, ihrem Wunsch gemäß, im Angesicht ihrer Ablehnung seiner selbst, indem Gott ihnen einen König beschert, führt er ihnen vor Augen, ich bin doch euer König. Ich bin doch euer wahrer und treuer König. Und wir verfolgen, wie Gott das Israel jetzt aufzeigt in zwei Abschnitten, durch alle vier Kapitel jetzt hindurch. Erster Abschnitt, Kapitel 9 bis 11, wo Gott seine Treue als ihr König beweist, indem er ihnen einen König gibt und Rettung verschafft. Und Kapitel 12 dann, da ist dann der Aufruf zu Israels Treue im Angesicht von Gottes Treue, mit der dieser Abschnitt da endet. Aber erst folgen wir den Kapiteln 9 bis 11 in der Geschichte. Gott beweist seine Treue als ihr König und versorgt Israel mit einem Retterkönig. Und das ist jetzt, wo Saul auf die Bildfläche kommt. Israel hat einen König gewünscht, einen großen, einen starken, ungefähr so einen wie Saul. Schau mal ins Kapitel 9, die ersten beiden Verse. Wir starten jetzt in Kapitel 9. Und dort in den ersten beiden Versen heißt es, es war aber ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zeros, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. Und jetzt kommt Saul. Der hatte einen Sohn namens Saul, und jetzt pass auf, stattlich und schön, so dass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Um Haupteslänge überragte er alles Volk. Und es klingt doch nach einem König, wie du hier möchtest, nicht? Mensch, das klingt doch einfach nur gut. Und ich habe mal eine Liste der 30 schönsten Politiker weltweit gesehen. Und Österreicher war kein einziger dabei. Aber wenn du Saul gesehen hättest, klarer Fall. Saul ist unser König. So einen König kann man sich nur wünschen. Einen großen und starken und schönen König. Aber wenn wir jetzt die folgenden Verse lesen, nach dieser Bekanntschaft mit Saul jetzt das erste Mal hier, sieht man, dass Saul wäre niemals König geworden, wenn es nicht Gott so gelenkt hätte. Seine ganze Schönheit, Kraft und Größe hätte ihm nichts genutzt. Wenn Gott es nicht so gelenkt und geschenkt hätte, dann wäre Saul niemals König geworden. Du kannst der Größte, Schönste, Klügste, Stärkste sein. Wenn Gott nicht dahinter ist, wird kein Mann je König oder Herrscher sein in dieser Welt. Und die Geschichte in Kapitel 9 macht das ganz deutlich. Wenn man den Ereignissen in diesem Kapitel nämlich oberflächlich folgt, ja, und Beachtung schenkt, dann müsste man tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass Sauls Werdegang zum König einfach wirklich nur reiner Zufall war. Das war reiner Zufall, dass Saul am Ende König war. Kein Mensch hätte das so je planen können. Sauls Werdegang zum König besteht nämlich im Wesentlichen aus einer wilden Aneinanderreihung von Zufällen, denen wir jetzt auf die Spur gehen. Sauls Werdegang zum König in Kapitel 9 beginnt nämlich schon mal ganz am Anfang mit einer Suchaktion nach verloren gegangenen Eseln. Und ich frage mich, ob der Autor das mit Augenzwinkern so niedergeschrieben hat. Die Königssuche Israels beginnt mit einer Eselssuche. Gott hat echt Humor, glaube ich. Schau Vers 3. Sauls Vater Kis hat nämlich zufällig seine Eselinnen verloren. Damals war das eine wirtschaftliche Einbuße. Und so sendet er Saul seinen Sohn, der noch nichts ahnend in diesen Tag hineinstartet, diese Eselinnen zu suchen. Saul wird beauftragt, Papas Eselinnen zu suchen und zurückzubringen. Was für eine ehrenvolle Aufgabe. Das ist, wie Sauls Tag beginnt. Und so begibt sich Saul auf Eselsuche mit seinem Burschen, seinem Knecht. Und sie durchziehen das Bergland Ephraims und finden sie nicht. Und sie durchziehen das Gebiet von Salisa und finden sie nicht. Und sie durchziehen das Gebiet von Salim und finden sie nicht. Und bis nach Benjamin kommen sie und finden sie nicht, bis sie zufällig nach Suf kommen. Und Saul will schon umkehren, weil er denkt, sein Vater macht sich bestimmt über ihn schon mehr Sorgen als über die Eselinnen. Aber zufällig weiß der Bursche Saul, dass es in dieser Gegend einen Seher gibt, einen Propheten namens Samuel, der sicher sehen kann, wo die Eselinnen geblieben sind, diese Viecher. Aber du kannst nicht einfach so zu einem Seher gehen ohne Geschenk. Und Saul hat nichts in der Tasche, das er ihm geben kann, aber zufällig hat der Knecht Sauls einen Viertel Silberschekel in seiner Tasche. Genau richtig für das Geschenk eines an einen Seher. Und sie gehen also Richtung Stadt Samuels und treffen dort zufällig auf eine Gruppe von Wasserschöpferinnen, die aus der Stadt herauskommen. Und sie fragen nach Samuel, dem Seher. Und die Antwort der Wasserschöpferin ist folgende: Samuel ist zufällig gerade auf dem Weg zum Schlachtopfer. Wenn ihr jetzt in die Stadt hineingeht, dann müsstet ihr genau auf ihn treffen. Und just als sie in die Stadt hineinkommen, tritt ihnen zufällig Samuel direkt entgegen. Und just hat Samuel an diesem Tag ein Festessen vorbereitet nach dem Opfer und das beste Stück Fleisch beiseite legen lassen in Erwartung eines unbekannten Ehrengastes. Und was mit einer verworrenen Eselsuche beginnt, endet für Saul mit einem Festmahl mit ihm auf dem Ehrenplatz Samuels, der ihn schon am nächsten Tag, ihn den zufällig größten und schönsten Mann Israels, zum König salbt. Ja, so ist das gelaufen an diesem Tag. Und wenn du Saul später gefragt hättest: Mensch Saul, wie bist du eigentlich König geworden? Dann hätte er gesagt: Mein Papa hat seine Eselinnen verloren. Und dann haben wir gesucht. Und dann sind wir irgendwie sind wir nach Suf gekommen. Und dann war da die Idee für den Seher da plötzlich. Und zufällig hat mein Knecht ein Geld dabei hier. Und dann waren da gerade zufällig die Wasserschöpferinnen. Und dann ist wirklich Samuel gerade rausgekommen. Und der hat mir einen Platz reserviert hier, stell dir vor. Auf dem Bankett, am Ehrenplatz. Was für eine Story. Was für eine unglaubliche Geschichte das Schicksal manchmal schreibt. So würde man Kapitel 9 vielleicht lesen. Was für eine Story, wenn nicht aber der Verfasser von 1. Samuel die Story mittendrin unterbricht hier in Kapitel 9. Das ist uns noch gar nicht untergekommen. Aber er unterbricht diese unglaubliche Story mittendrin in Vers 15 in Kapitel 9, um zu sagen: Hey, Moment, nicht Schicksal, das ist Gott. Schau mal Vers 15. In Vers 15 bekommen wir Einblick hinter die Kulissen. Aber der Herr hatte einen Tag zuvor, also vor all diesen Zufällen, Samuels Ohr geöffnet und ihm gesagt: Morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben. Und darum gingen die Eselinnen verloren. Fanden die beiden sie nicht, kamen sie in die Gegend Sufs, hatten einen Viertel Silberschekel dabei, trafen auf die Wasserschöpferin und auf Samuel und saßen am Ehrenplatz Samuels, weil Gott es so vorherbestimmt hatte. Morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk salben. Das war kein Zufall, sondern ein souveräner Gott. Oder glauben wir tatsächlich, du und ich, dass irgendein Regent, der jemals auf dieser Erde einen Thron bestiegen hat, zufällig dort gelandet ist? Glaubst du das wirklich? Pilatus dachte, er sei etwas, weil er den Sitz des Statthalters innehatte. Und er sagte zu Jesus, weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Was hat Jesus geantwortet? Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Hat irgendein Regent in dieser Welt, in der Vergangenheit oder jetzt, jemals auf Erden seinen Thron zufällig bestiegen? Nein, keiner. Auch nicht die jetzigen, auch nicht die werdenden. Aus Gottes Hand kam der Regent Israels, aus Gottes Hand kommen alle Könige. Er setzt Könige ein und setzt Könige ab, lernen wir im Buch Daniel. Und aus Gottes Hand kam also auch der größte und schönste Mann Israels, um zum König gesalbt zu werden. Was Israel sich so gewünscht hätte, hätte sie niemals selber hervorbringen können. Gott beschenkte Israel mit Saul. Und das, obwohl Israels Wunsch nach einem König im Grunde genommen bedeutete, dass sie Gott abgelehnt haben. Trotzdem beschenkt. Gott kehrt sich nicht beleidigt ab von seinem Volk, sondern er geht darauf ein und beschenkt sie mit Saul. Und indem Gott ihnen einen König beschert, im Angesicht ihrer Ablehnung seiner selbst, indem Gott ihnen einen König beschert, führt Gott ihnen vor Augen, ich bin doch euer wahrer König. Seht ihr es nicht? Ich bin doch euer wahrer König. Und Kapitel 10 berichtet von Sauls Salbung zum König und seiner Einsetzung als König vor dem Volk Israel. Und Israel muss doch sehr zufrieden gewesen sein jetzt, oder? Israel muss doch super happy gewesen sein. Gott gibt nach, geht auf ihren Wunsch ein. Saul groß, schön, stark. Israel muss sehr zufrieden gewesen sein, oder? Kannst du dir vorstellen? Obwohl das Volk einen König wollte und Saul zumindest äußerlich die klare Wahl sein musste, sind weder Saul noch das Volk sonderlich begeistert. Und das ist die Story in Kapitel 10. Israel sollte doch zufrieden sein, kannst du dir vorstellen. Ungefähr so zufrieden wie meine Kara, als ich ihr neulich die Handschuhe anziehen wollte. Es ist kalt draußen, ich sehr guter Papa, ja, schau drauf, dass meine Kinder anständig angezogen sind, rausgehen und schlau wie ich bin, nehme ich natürlich die Fäustlinge her. Das sind 3 Sekunden Handschuhe. Plopp! Und erledigt. Und die Kara sagt natürlich, na, 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 Papa, 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 ich möchte Fingerhandschuhe. Und ich, oh Mann. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, an einer 3-jährigen Fingerhandschuhe anzuziehen. Ich finde das eine Frechheit, dass man die Dinge verkauft für so kleine Kinder. 10 Minuten später, bis alle Finger dort waren, wo sie waren, ich war komplett nass geschwitzt. Gang Ossi und sagt zu Kara, und Kara, bist jetzt wenigstens zufrieden? Und sie ist oben mir anmacht. Ist Israel zufrieden? Kannst du dir vorstellen. Israel ist nicht zufriedenzustellen. Schau Vers 10, in Kapitel 10 sind wir jetzt. Als nämlich der Geist Gottes über Saul, den Gesalbten Gottes, kommt, wie Samuel vorhergesagt hatte, weissagt der Saul, mit einer Schar Propheten. Und die Leute, die Saul gekannt haben, die sehen das und sofort entsteht ein spöttisches Sprichwort daraus. Unglaublich. Ist Saul auch unter den Propheten? Mit anderen Worten, was? Der? Das kann doch nicht wahr sein. Saul unter den Propheten? Niemals. Das ist, was das Sprichwort bedeutet hatte. Niemals. Sicher nicht. Ist Saul auch unter den Propheten? Sicher nicht. Vergiss es. Und vielleicht war Saul deswegen ein bisschen verunsichert, weil noch im selben Kapitel verschweigt er seine Salbung zum König vor seiner Familie, vor seinem Onkel. Und als Samuel ihn dann vor das Volk stellen will und das Los wirklich auf Saul fällt und Gott nochmal eine Bestätigung gibt, als den von Gott erwählten König, da versteckt sich der Saul. Und niemand kann ihn finden, bis Gott den Israeliten verrät, wo sich ihr frisch gebackener König versteckt hält. Und ja, sie jubeln, als Samuel seine Körpergröße und seine Statur herausstreicht. Da jubeln sie dann. Aber die letzten Worte in Kapitel 10 gehören denen, die schlussfolgern in Vers 27. Wie sollte der uns retten? Wie bitte soll der uns retten? Und man versteht doch die Welt nicht mehr, oder? Wenn Israel nach einem König schreit, nach der Weise der Heidenvölker, um zu ihrer Errettung zu kommen, und Gott gibt ihnen genau das, und sie sagen, wie sollte der uns retten? Und die Ironie dabei ist ja eigentlich die, dass diese Frage ja gar nicht mal so unberechtigt ist. Wie kann denn ein König retten ohne den Herrn? Und das wäre spätestens, wenn nie die Geduld verloren hätte. Aber Gott ist trotzdem total unbeirrt, darin Israel wohlzutun. Es ist wirklich beeindruckend. Gott ist unbeirrt, darin Israel wohlzutun, durch diesen aus Gottlosigkeit ersehnten und von Anfang an verspotteten König. Gott tut trotz allem, was er Samuel schon in Kapitel 9 angekündigt hatte. Er sagt, ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Ist das nicht unglaublich? Dieser Langmut Gottes, dieses weiche Herz Gottes. Wieso ist Gott so unbeirrbar darin, Israel wohlzutun? Und in Kapitel 11 haben wir gelesen, kommt Gottes Geist nochmal über Saul angesichts der Bedrohung durch Nahas, den König der Amoriter, und Saul bezwingt in Gottes Eifer und in der Kraft Gottes den Nahas, denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Gott ist trotz allem unbeirrt darin, Israel wohlzutun. Und plötzlich ist Saul der gefeierte König Gottes. Und plötzlich wollen sie alle töten, die gegen Saul gesprochen haben. Doch Saul voll des Geistes erkennt an, Leute, der Herr hat uns heute Rettung gegeben in Israel. Niemand soll also sterben. Der Herr hat Rettung geschenkt. Der Herr allein. Wie sollte der uns retten? Wer bewahrt uns also vor Nahas, dem König der Ammoniter? Ein König. Aber wie sollte der uns retten? Der Herr hat Rettung geschenkt. Was ist ein König ohne den Herrn? Wer also behält die Corona-Virus-Krise im Griff? Wer bewahrt vor einem weiteren Flüchtlingsdesaster? Wer schafft Sicherheit und Frieden? Ein König. Was ist ein König ohne den Herrn? Und indem Gott Israel so deutlich mit diesem Retterkönig Saul hier beschenkt, trotz ihrer Ablehnung, indem Gott Israel einen König beschert und ihn siegreich macht, führt ihnen Gott vor Augen, ich bin doch euer wahrer König. Könnt ihr es nicht endlich sehen? Ich bin doch euer wahrer König, euer treuer König. Und endlich folgt ein lichter Moment in Israels Geschichte, an dem sie erkennen, ja, wir können es sehen. Gott ist doch unser König. Schau Vers 14 in Kapitel 11. Nach diesem Sieg über König Nahas. In Vers 14 nimmt Saul das Volk mit nach Gilgal, um das Königtum zu erneuern. Er sagt, kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und das Königtum erneuern. Welches Königtum? Jahwes Königtum. Sauls Königtum einerseits ja, jetzt steht das ganze Volk hinter ihm, aber sie setzen den von Gott gegebenen König Saul zum König und tun es, schau Vers 15, vor dem Herrn. Sie tun es vor dem Herrn, vor ihrem einzig wahren, treuen König. Ja, wir können es sehen. Gott ist doch unser König. Und es heißt hier, sie schlachten dort Friedensopfer vor dem Herrn und Saul und alle Männer Israels freuten sich dort sehr. Was für ein lichter Moment in der Geschichte Israels, in der Erkenntnis. Ja, wir können es sehen. Gott ist doch unser König. Und das bekommt Israel offenbart, weil Gott nicht beleidigt den Rückzug angetreten hat, als sie nach einem König verlangt hatten, sondern weil er ihnen einen König gegeben hat, um einmal mehr deutlich zu machen, wer ihr wahrer König ist und sein wird. Ja, wir können es sehen. Gott ist unser wahrer und ach so treuer König. Und wie oft habe ich in Zeiten meiner Rebellion gegen Gott durch Gottes unbeirrte Treue erkennen dürfen, dass er wirklich mein König und Herr ist. Wie oft hast du das schon erleben dürfen in deinem Leben, in deinem Glaubensleben, dass wir in Zeiten unserer eigenen Rebellion gegen Gott doch Gottes unbeirrte Treue erleben und erkennen durften, dass er mein König ist. Auch wenn ich mich nach anderen Dingen ausgestreckt habe oder mich selbst oder andere Dinge mir selbst zum König gesetzt habe, mit welchem Langmut hat Gott mir immer wieder gezeigt, kannst du es sehen, Stefan? Ich bin doch dein König. Mit welcher Langmut und Liebe. Ich bin doch dein wahrer, treuer König, selbst im Angesicht meiner Rebellion. Und Gott hätte sagen können, Israel oder Stefan, nimm halt den Wunschkönig und schau, wie du zurechtkommst. Und ich wäre verloren gegangen. Mehr als einmal in meinem Leben. Obwohl ich in der Gemeinde aufgewachsen bin. Wenn Gott nicht dran geblieben wäre an mir. Inmitten von meiner Rebellion. Mehr als einmal hat er gesehen zu mir, und ich bin sicher auch zu dir, kannst es sehr, Stefan. Ich bin doch den wahrer König. Und wie reagieren wir in solch lichten Momenten, die Gott uns gibt? Was ist die richtige Reaktion auf das? Was nehmen wir uns vor, wenn die freudige Erkenntnis über Gottes unbeirrte Treue da ist? Nun, Samuel nimmt es zum Anlass, um das Volk zur Treue aufzurufen. Gott ist euch so treu, also bleibt auch ihr ihm treu. Und Samuel führt Israel noch einmal Gottes Treue vor Augen in Kapitel 12 jetzt. Und er zeigt ihnen in Vers 1 bis 13, und wir überfliegen das jetzt zum Schluss nur, wie Gott immer schon für Führung und Schutz sorgte von Anfang an, seit dem Auszug von Ägypten, hat Gott ihnen immer wieder Führung und Schutz gegeben inmitten all ihrer Rebellion. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Und das trotz unseres Rebellierens. Und in diesen lichten Momenten ist es Gottes Gnade, die unser Herz weich macht. Und wir sehen können, wie gut Gott meint mit uns, wirklich. Und doch, manchmal ist unser Herz verhärtet, oder? Manchmal blieb es sogar verhärtet. Selbst im Angesicht von Gottes Güte und Gnade, die wir erleben, manchmal bleibt es verhärtet. Und dann brauchen wir einen Gewittersturm in unserem Leben. So ein Gewittersturm, wie Gott jetzt Israel schenkt, in den Versen 16 bis 19. Gott hat Israel, nee, Israel hat Gottes Langmut gesehen und trotzdem waren immer noch harte Herzen da. Und der Samuel nimmt oder er bittet Gott um einen Gewittersturm und Gott schenkt mitten im Sommer diesen Gewittersturm und das ganze Volk fürchtet sich. Wieso tut Gott das? Ja, weil die Herzen immer noch so kalt und hart sind. Und er weicht ihre Herzen damit auf. Schau mal. Sagen später, da fürchtete sich das ganze Volk, Vers 18, und das ganze Volk sprach zu Samuel: Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, damit wir nicht sterben, denn zu all unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugefügt, dass wir für uns einen König begehrten. Er weicht ihre Herzen auf durch diesen schrecklichen Sturm. Was für Gnade wieder, oder? Schlimmer wäre sie, er hätte sie in ihrer Herzenshärte verharren lassen, aber er weicht durch diesen Gewittersturm, den wir in unserem Leben auch manchmal schon geschenkt bekommen haben von Gott, damit wir wach werden und weich werden. Und sie kommen zur Sündenerkenntnis. Und das Erste, was Samuel ihnen verheißt in der Sündenerkenntnis, ist Vers 20. Ist das nicht wunderbar? Vers 20. Fürchtet euch nicht. Gott lässt es krachen aus Gnade und sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, ab Vers 20, ihr habt zwar all dieses Böse getan. Und ist das nicht das Evangelium da? Hör nochmal das an. Fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all dieses Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen, weicht nicht ab zu den nichtigen Götzen, sie nützen euch nichts und können euch nicht retten, denn sie sind nichtig. Vers 22, der Herr aber wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen. Ist das nicht unglaublich? Der Samuel weiß ganz genau, dass das nicht der letzte Schnitzer Israels gsi wird. Und Gott weiß das auch. Und trotzdem verheißt er einer da, der Herr wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen. Und das ist das Evangelium. Das ist, wie Gott mir begegnet ist und mich nicht verstoßen hat, obwohl Mensch, ich so rebelliert habe. Kannst du es sehen, Stefan? Kannst du es sehen, Israel? Kannst du es sehen, wie Gott dein wahrer, treuer König ist? Und Samuel ist realistisch. Er weiß, oh, ich weiß nicht, wie lange der Licht im Moment anhebt. Aber wir können weiter lesen, wir gehen weiter und es hebt nicht so lang, leider. Ich weiß nicht, wie lange mein Licht im Moment hebt. Ich werde die Woche auch meine dunklen Momente erleben, wahrscheinlich wieder. Aber der Herr wird mich, dich, uns um seines großen Namens willen nicht verstoßen. Er tut so gerne mehr als das. Und das ist Samuel. Der Samuel in seiner Abschiedsrede da, er tritt als Richter zurück da, gell? Und was natürlich ein großer Verlust für Israel bedeutet, aber schau mal, was er ihnen gibt. Er sieht in Vers 23 Folgendes: Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten, richtigen Weg zu lehren. Gott stellt sicher, dass der Samuel zwar als Richter abgesetzt wird, weil wir sie jetzt ein König haben. Jetzt beginnt die Zeit der Könige. Aber Samuel ist dennoch ein Fürbitter und Lehrer für Israel. Gott gibt seinem Volk immer das, was es braucht. Und ist es nicht wunderbar, wie die Königsfigur, die Richterfigur, die Prophetenfigur, die Fürbitterfigur und die Lehrerfigur letztendlich sich eint in der Person Jesus Christus für uns, der jetzt in uns drin wohnt und immer bei uns ist und uns das gibt, was wir brauchen, zum Säger, wenn ihr nur, das Samuels Aufruf ans Volk, den Herrn fürchtet und ihm dient und seiner Stimme gehorcht, dem Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid, wenn ihr nur und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt. Was ist denn? Dann können wir uns glücklich schätzen, dass man einen Herr hat, der die Weltgeschichte, das Coronavirus, jedwede Flüchtlingsbewegung im Griff hat. Und das ist unser Herr Jesus. Und Herr Jesus Christus, wir preisen dich und danken dir, dass du der König bist, der Mensch geworden ist und im Angesicht unserer Rebellion sein Leben hingegeben hat. Und ich danke dir, Vater, für dein weiches Herz. Wir lieben dich, Herr, für deinen Langmut und deine Güte und Barmherzigkeit und Gnade. Und ich bitte dich um lichte Momente, in denen wir deine Liebe, deinen Langmut, deine Güte als unseren wahren König und uns, ja, deine Treue erkennen können. Und ich bitte dich auch für uns, die wir es auch immer wieder brauchen, um Gewitter, Stürme, damit du uns zur Besinnung führst über unsere verkehrten Wege. Und wir danken dir, dass durch alle Gewitterstürme hindurch du uns zurufst, fürchte dich nicht. Amen.